Ich hoffe, es geht euch allen gut. Geht's nur mir so oder empfindet ihr das auch? Die Zeit rast gerade dahin. Der April schleicht schon fast wieder raus und der Mai liegt vor uns. Und ich möchte euch ein bisschen helfen, die Vorfreude zu steigern auf den kommenden Monat, weil da ist richtig viel geboten. Und zwei Highlights greife ich einfach mal so raus. Der Mai beginnt mit einem Schabbat-Dinner, das heißt an einem Freitagabend am 6. Mai wollen wir uns treffen, für alle, die das mögen. Und dann werden wir so ein richtiges Schabbat-Dinner erleben, wie es in Israel gang und gäbe ist. Und am Samstag haben wir dann bei Gospel Studies einen Tag mit einem ganz besonderen Sprecher. Es ist Gottfried Bühler, er kommt von der Internationalen Christlichen Botschaft in Jerusalem, Bibel-TV-Kenner, werden wissen, wer das ist. So, der Gottfried wird dann hier sein und uns mit hineinnehmen in die Geschichte Israels und auch der Gegenwart. Und dann am Sonntag auch hier in den beiden Gottesdiensten predigen. Ich persönlich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, diesen wertvollen Mann hier ins Haus zu bringen und das zu hören über Israel. Weil es ist schon ganz arg wichtig, dass wir auch die Wurzeln kennen unseres christlichen Glaubens und wissen, was es mit dem Volk Israel auf sich hat. So tauchen wir da ein, auch geschichtlich in das Alte Testament. Ja, und dann solltest du unser Einweihungswochenende ganz fett in deinen Kalender eintragen. Das ist dann am Ende des Monats, also Anfang des Monats, Israel, Ende des Monats, Einweihung. Und auch hier haben wir für den Sonntag einen besonderen Sprecher. Es ist der Präses unserer Bewegung, in der wir beheimatet sind, des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Pastor Johannes Justus wird hier sein. Er war auch schon mal hier. Einige kennen ihn von euch. So, mach's möglich. Samstag wird ordentlich gefeiert und Sonntag auch sowieso. Tragt ihr beide Tage ein. Für die Ladies geht samstags vormittags los und abends dann sind wir als Gemeinde, als Family zusammen und feiern die Einweihung dieses Zentrums. Wer hätte es gedacht, oder? Ja, ich schon. Irgendwann kommt der Tag, da ist es soweit. Dann würde ich sagen, wir tauchen ein in die Predigt. Seid ihr ready? Seid ihr ready fürs Wort Gottes? Gut, jawohl. Dann möchte ich euch kurz hineinnehmen in die Entstehung dieser Predigt. Und zwar kamen die Gedanken sehr, sehr stark an Ostern. Und ich habe mir so überlegt, was für ein gigantischer Sieg das doch war und ist, den Jesus Christus für uns am Kreuz von Golgatha errungen hat. Er hat die Sünde dieser Welt auf sich genommen. Und nur er konnte es, weil er ohne Sünde war. Und er blieb nicht im Tod, sondern er hat auch den Tod besiegt. Er ist auferstanden und die Bibel sagt uns, er sitzt jetzt zur Rechten des Vaters. Ihm ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist unser Jesus. Und dann drängte sich mir noch ein Gedanke auf. Er hat dem Teufel, dem Widersacher, der alten Schlange, den Schädel zermalmt. Hey, das ist gute Nachricht. Wer öfter hier ins Gospelhaus kommt, der weiß, wir haben ein Hauptthema. Wir sprechen hier über Gott. Ich finde, das bietet sich für eine Kirche auch an. Wir haben nicht so sehr die politischen Themen drauf. Wir reden hauptsächlich über Gott, den Vater, über Jesus, seinen Sohn und den Heiligen Geist. Aber ich möchte heute mal einen Blick auf jemanden anderes werfen. Über den sprechen wir nicht so gerne, auch nicht so oft, weil ihm gebührt keine Ehre. Wir wollen heute mal schauen, was hat es mit dem Widersacher Gottes auf sich? Ich habe einen Studien Kollege kann man nicht sagen, weil er hat einige Jahre später studiert, aber eben auf dem gleichen Seminar wie auch ich. Und ich las Folgendes, dass er sowohl Teufel wie Hölle alles verleugnet und sagt, das gibt's gar nicht, Gott schon irgendwie. Und ich dachte, was ist denn da im Studium schiefgelaufen? Er hat ordentlich Applaus gekriegt von Leuten, die dem zustimmen. Aber wenn man nur ein bisschen mit offenen Augen durch diese Welt geht, dann sieht man, wie viel Zerstörung da ist. Und diese Zerstörung kommt nicht von Gott. Gott ist voller Liebe. Er ist wiederherstellend, verbindend. Bei ihm ist kein Hass zu finden. Gott ist ein Gott der Liebe, aber es gibt einen Widersacher, der Teufel, die alte Schlange, die immer wieder versuchen will, Menschen zu zerstören. Wir tauchen ein in den Anfang der Menschheitsgeschichte und wir lesen mal im Buch Genesis im 3. Kapitel, den 14. und 15. Vers. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Es gibt eine Reihe von Theologen, die bezeichnen den Vers 15 so als eine Art Urevangelium oder Vorevangelium. Nun, warum? Ja, weil hier schon tausende Jahre, bevor Jesus in die Welt kam, von ihm die Rede ist. Hier wird angekündigt, es kommt der Retter und er wird dem Lügner, dem Durcheinanderbringer, dem Teufel, dem Vater aller Lüge, er wird ihm den Schädel zermalmen. Bin ich dankbar, dass Jesus das vollbracht hat. Und es ist interessant, das erste Mal, die Menschheitsgeschichte ist noch ganz jung, aber schon jetzt kommt ein Wort ins Spiel, das bis dahin eben nicht da war. Gott spricht von Feindschaft und er spricht von der Feindschaft dem Bösen gegenüber. Bevor Gott mit Adam und Eva ins Gespräch geht nach dem Sündenfall und mit ihnen einige Lektionen zu klären hat, wendet er sich zunächst an den Teufel. Du musst wissen, er war mal einer der großen Engel in der Gegenwart von Gott. Stolz und Überheblichkeit haben sein Herz erfüllt und er wurde mit einem Drittel der Engel aus dem Reich Gottes hinausgeworfen, auf die Erde katapultiert. Die meisten Theologen sagen, das muss der Moment gewesen sein, bei dem in der Schöpfungsgeschichte steht, da war ein Tohuwabohu, ein Durcheinander hier auf der Erde, weil der Teufel immer Durcheinander bringt. Und jetzt wendet sich Gott hier an diesen Durcheinanderbringer, an die Schlange, und er stellt sich zwischen dem Menschen und der Schlange und er macht eins für alle Mal klar. Schlange, wenn du weiter Unruhe stiftest, wenn du mit deinen Lügen kommst, dann kriegst du es mit mir zu tun. Warum? Weil Gott uns Menschen liebt. Gott ist voller Liebe. Es ist interessant, dass der Teufel vom ersten Buch Mose bis hin zum Buch der Offenbarung immer als Schlange bezeichnet wird. Er hat ganz viele unterschiedliche Namen, ich habe einige schon genannt, aber auch im Garten Eden kam er in Gestalt einer Schlange und im letzten Buch der Bibel, im Buch der Offenbarung, wird er wieder als Schlange bezeichnet und da wird uns dieser Moment erzählt, als der Teufel aus dem Himmel geworfen wurde, Offenbarung 12, Vers 9, und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Auch Jesus vergleicht den Teufel und seine bösen Geister mit einer Schlange. Auch Paulus benutzt dieses Bild der Schlange, setzt es fort, um die Macht und das Wirken des Bösen zu veranschaulichen. Ich möchte heute Morgen über drei Bereiche in unserem Leben sprechen, wo es regelmäßig vorkommt, dass die alte Schlange versucht, Zugang zu finden. Und ich möchte nicht nur darüber sprechen, wie der Teufel es tut, sondern ich möchte vor allem dann auch sagen, wie du da rauskommst, wie du dem entgegenwirken kannst. Im Übrigen, der Teufel ist recht langweilig, er ist nicht sehr kreativ. Seit tausenden von Jahren fällt ihm nichts Neues ein. Er arbeitet eigentlich immer wieder mit denselben Mitteln. Er operiert immer mit den gleichen Dingen und es ist sehr lohnenswert, sich einmal Gedanken darüber zu machen, weil dann werden die Werke der Finsternis offenbar, wir kommen ihm auf die Schliche und wir können ganz konsequent dagegen angehen. Der erste Bereich, mit dem der Feind immer versuchen will, Einfluss zu gewinnen und seine Zerstörung voranzutreiben, ist Ich-Bezogenheit, ein anderes Wort dafür Egoismus, und das zerstört so viel. Wir gehen nochmal in die Geschichte, die wir gerade schon begonnen haben anzuschauen, nochmal rein. Buch Genesis, 3. Kapitel. Da heißt es, und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hat, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zur Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Man muss schon sagen, Eva 1 plus hat mal wieder gerade gestellt, ist nicht sofort in die Falle getreten. Und dann setzt die Schlange fort und sprach zur Eva, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, ihr werdet sein wie Gott und wisst, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Das Erste, was geschah nach dem Sündenfall ist, dass der Blick von Adam und von Eva weg von Gott auf sich selbst ging. Und genau das beabsichtigt der Teufel immer. Er will versuchen, uns abzulenken, dass wir nicht mehr uns konzentrieren auf Gott, auf seine Güte, auf seine Zusagen, auf seine Versprechungen und dass wir unseren Blick wenden hin auf uns. Sie schauen sich an und stellen fest, hey, wir sind nackt. Und plötzlich wird etwas, was vorher überhaupt kein Ding war, zu einem Problem, weil da Scham ins Leben kam. Und Scham sagt nicht nur, es gibt ein Problem, sondern das Brutale ist an der Scham, es sagt, du bist das Problem. Und dann versucht Egoismus und Selbstzentriertheit, Ich-Bezogenheit, versucht immer zu sagen, ich werde das irgendwie managen. Und dann kommt dieser lächerliche Versuch, es mit ein paar Feigenblättern wieder in Ordnung bringen zu wollen. Es scheiterte natürlich kläglich. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, heißt es dann im 8. Vers. Als der Tag kühl geworden war. Weißt du, wie oft waren Adam und Eva mit Gott, dem Papa, dem himmlischen Papa, zusammen in der Kühle des Abends und sie gingen durchs Paradies und alles war so wunderschön. Alles war in Frieden, in Harmonie, einfach göttlich perfekt. Und dann kam der Sündenfall und die Zerstörung, die Ich-Bezogenheit, der Egoismus kam in das Leben der Menschen und da geht Gott, der Herr, wieder durch den Garten. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Da, wo früher ihre Aufmerksamkeit komplett auf Gott ausgerichtet war, kam nun Angst, Trennung, Furcht vor ihrem Schöpfer, vor ihrem Papa, vor demjenigen, der dieses göttliche Wunder geschaffen hat und die beiden auch zusammenbrachte. All das, was vorher so gut war, da kam plötzlich die Zerstörung hinein und der Blick ging nur noch auf den Menschen selbst. Und Gott sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Jetzt wird es interessant, was jetzt passiert. Gott konfrontiert die Sünde, wie er es immer tut. Er kommt liebevoll und will die Sache ansprechen, anpacken. Und dann sagt er, habe ich dir nicht geboten, dass du davon nicht isst? Und dann wendet er sich an Adam. Und Adam sagt, die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Hey, was für ein Weichei. Er übernimmt keine Verantwortung, sondern er drückt das von sich. Und genau das tut Egoismus. Ich-Bezogenheit sagt, mit dem Problem habe ich nichts zu tun, das soll jemand anderes lösen. Ich kümmere mich um mein Zeug. Und dann wendet sich Gott an die Eva, macht einen nächsten Step. Und Gott sprach zur Frau: Warum hast du das getan? Was passiert jetzt? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Ja, so ganz Unrecht haben sie ja nicht. Aber das Problem ist, Ich-Bezogenheit nimmt sich nicht dem Problem an, ist nicht bereit, das anzugeben, sondern schiebt es von sich. Gott konfrontiert das. Er nimmt Adam in seine Verantwortung, auch die Eva. Was tun wir nun? Wie sieht der Lösungsansatz aus, wenn Ich-Bezogenheit, wenn Egoismus versucht, in unser Leben zu schleichen? Wenn die Schlange dir ins Ohr flüstert, was alles gut wäre, sollte Gott gesagt haben. Wenn der Feind versucht, dich zweifeln zu lassen an der Liebe Gottes. Was gilt es dann zu tun? Die Lösung sagt uns Jesus selbst in Matthäus 22, Vers 34. Da wird er gefragt: Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Und Jesus antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist dein zweites: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn wir anfangen, uns wieder zu konzentrieren, zu fokussieren auf Gott, unseren Papa, unseren Schöpfer, wenn wir unseren Blick auf ihn richten, dann wird es uns die Kraft geben, dass wir eben nicht auf uns selbst schauen, sondern dass wir unseren Nächsten sehen. Und indem wir die Not des Nächsten sehen, der Not begegnen, wird uns selbst gedient. Das ist das göttliche Geheimnis des Segenskreislaufs. Du empfängst die Liebe von Gott, du gibst sie weiter und du empfängst wieder Liebe zurück für dein eigenes Leben. Weil Gott in der Lage ist, alles wiederherzustellen, dir einen gesunden Selbstwert zu geben, der eben nicht geleitet und gesteuert ist von Stolz, von Egoismus. So, die Lösung ist, wenn da Ich-Bezogenheit hineinkommt, du nur noch anfängst, über dich selbst nachzudenken, über deine eigenen Feelings, dann fang an, mehr dich auszurichten nach Gott. Fang an, Gott deine Liebe auszudrücken und liebe deinen Mitmenschen. Und was ist, wenn es dein Mitmensch so schwer dir macht? Wenn da so wenig Liebenswertes dabei ist? Ich möchte gerne über den zweiten Punkt sprechen. Einen zweiten Bereich, wo wir sehen, wie die alte Schlange immer versuchen will, Zugang zu finden und so viel Zerstörung hineinbringt und Menschen manchmal so nicht liebenswürdig macht, ist der ganze Bereich der Lügen. Johannes 8, Vers 44. Jesus sagt, der Teufel war schon von Anfang an ein Mörder und er stand nie auf der Seite der Wahrheit, denn sie ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge, er ist der Lügner schlechthin, ja, er ist der Vater der Lüge. Eventuell hat die alte Schlange Lügen gesät über dein Leben, vielleicht sogar Lügen, denen du selber vertraut und geglaubt hast. Die alte Schlange wird Menschen anstiften, zu lügen über dein Leben, dich schlecht zu machen durch Klatsch und Tratsch, durch Falschheit, Chaos in deine persönliche Welt hineinzutragen. Weiß irgendjemand, von was ich spreche? Das kennen wir alle. Die Schlange will immer verdrehen, durcheinander bringen, Menschen gegeneinander aufstiften. Als David mal über genau diese Menschengruppe sprach, im Psalm 58, da hat er es folgendermaßen formuliert. Er sagt, die Unheilstifter, kaum geboren sind sie schon auf der schiefen Bahn. Von klein auf gewöhnen sie sich ans Lügen. Sie verspritzen das reinste Schlangengift. Sie gleichen der tauben Otter, die sich die Ohren verstopft und die Stimme des Beschwörers nicht hört, der sich auf seine Künste versteht. Gott zerschlag ihnen die Zähne, zerbricht das Gebiss dieser Löwen, Herr. David ist sehr deutlich, er sagt, Menschen, die sich füllen mit Lüge und Lüge über andere Menschen verbreiten, sind vom Teufel beeinflusst und man findet kaum einen Zugang mehr. Sie sind taub, nicht mehr bereit, die Wahrheit zu hören. Eine Person, die vom Teufel, von der Schlange, der Lügen beeinflusst ist, lässt nicht vernünftig mit sich reden. Jakobus im Neuen Testament spricht das sehr deutlich an über die Macht der Zunge, dass wir durch unsere Worte so viel aufbauen, aber auch eben zerstören können. Und Jakobus 3, Vers 6 heißt es, die Zunge kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Sie vergiftet uns und unser Leben, sie steckt unsere Umgebung in Brand und sie selbst ist vom Feuer der Hölle entzündet. So, die Zunge kann voll tödlichen Giftes sein, wenn sie gebraucht wird, um schlecht über andere zu reden, Lügen zu verbreiten. Und vielleicht ist genau dir das passiert. Oder du bist in die Falle getreten der alten Schlange und bist selbst zu jemandem geworden, der Lügen verbreitet hat. Dinge, die nicht der Wahrheit, nicht der Liebe Gottes, nicht seinem Wort entsprechen. Aber ein Musiker, ich mag seine Musik. Ich verstehe nicht alle Texte, aber man muss im Leben auch nicht immer alles verstehen. Aber ich mag seine Musik, Xavier Naidoo. Und man traute sich ja gar nicht mehr, diesen Namen überhaupt in den Mund zu nehmen. Radiosender haben seine Lieder nicht mehr gespielt. Das hatte gute Gründe. Da war recht viel an Verdrehung und Lüge, denen dieser Mann Raum gegeben hat. Und es war gefährlich, für eine ganze Zeit seine Botschaften zu hören. Komplett verdreht, voller Lüge, und er hat andere Menschen auch in Angst gebracht. Und mir hat so gefallen, als ich letzte Woche von ihm ein Statement gehört habe, in dem er sich entschuldigt. Und ich finde es so gut, wenn Menschen, die auf einem falschen Kurs waren, die Courage, die Einsicht haben, die Kraft wieder bekommen, zu sagen, es tut mir leid. Ich war einfach auf dem falschen Dampfer. Ich war verdreht und verwirrt. Und wisst ihr, das zeigt mir, Gott ist in der Lage, jede Lüge aufzudecken und Menschen wieder zurückzubringen. Und dann sollten auch wir gnädig und barmherzig sein und sagen, okay, auch wir waren irgendwo in einem Bereich mal auf einem falschen Dampfer. Wie gut, dass Gott uns hilft, die Wahrheit zu erkennen. So, was passiert also, wenn Menschen gegen dich aufgestanden sind, Unwahrheiten verbreitet haben, wenn du selbst in Lüge gekommen bist? Nun, wir müssen ganz konkrete Schritte gehen. Zunächst einmal müssen wir erkennen, wo ist die Quelle der Lüge? Die Quelle der Lüge ist Satan, die alte Schlange. Das müssen wir erkennen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern es gibt geistliche Mächte, eine Dimension in der unsichtbaren Welt, die immer wieder versuchen will, Menschen anzugreifen. Und von daher müssen wir mehr im Gebet aufstehen. Nicht so sehr in Verteidigungsreden, nicht so sehr sich in den Streit einlassen, sondern zuallererst wird der Kampf auf den Knien gewonnen, indem wir zu Gott gehen, ihm unser Leben bringen und dann sagen, Herr, wo ist Lüge in meinem Leben? Deck sie auf mit deiner Wahrheit. Und dann nehmen wir sein Wort, weil das ist die Quelle der Wahrheit. Wir nehmen die Bibel und schauen hinein. Ich möchte heute ein Plädoyer dafür bringen. Nimm wieder deine Bibel zur Hand. Du sagst, oh, ich habe immer mein Smartphone, da lese ich meine Bibel. Ja, mache ich auch ab und an, aber ich bin so leicht abzulenken, wenn ich da reingucke und dann kommt wieder eine Nachricht und dann ist auch WhatsApp ganz arg wichtig und dies und jenes und plötzlich so abgelenkt. Hey, ganz oldschool, Bibel hier, hey, mit Seiten aus Papier, sowas gibt's echt. Ist nicht altbacken. Ist extremst cool. So gut. Wort Gottes zu nehmen, Wahrheiten zu entdecken und Lügen zu enttarnen und zunichte zu machen. Und dann, wenn die Lügen über dich verbreitet wurden, dann geh zu Gott. Ich meine, ich weiß nicht, ob du es so drastisch ausdrücken musst wie David in seinem Psalm, schlag ihnen die Zähne aus oder so. Ich möchte es eher als ein Bild gebrauchen. Wenn die Schlange ihren Giftzahn verliert und der Löwe keine Zähne mehr hat, verhungern sie. Und ich glaube, dass es eher in diese Richtung geht, unser Gebet. Wir segnen unsere Feinde und alle Lügen werden ausgedorrt und verhungert. Und hey, sie prallen an uns ab. Wir lieben unsere Feinde. Wir segnen selbst die, die Böses gegen uns geredet haben. Kann ich irgendwo ein Amen dazu hören? Und dann geben wir Gott Raum in unserem Leben, in uns zu wirken, uns zu helfen. Ich komme zum dritten Punkt. Die alte Schlange wird immer versuchen wollen, in dein Leben hineinzukommen mit Unzufriedenheit oder Undankbarkeit, gepaart mit einem Mangel an Geduld. Ich möchte das veranschaulichen an einer Geschichte aus dem Alten Testament, die hat auch etwas mit Schlangen zu tun. Du kannst es nachlesen im 4. Buch Mose, dort im 20. Kapitel. Das Volk Israel, also zum Kontext, war gerade aus Ägypten rausgeführt worden. Zahlreiche Zeichen und Wunder sind geschehen. Die waren echt happy und haben gesagt, ja, jetzt geht's raus aus der Sklaverei und rein ins verheißene Land. Und dann mussten sie durch das Land von Edom gehen und der König, er erlaubt es ihnen nicht. Obwohl sie irgendwie verwandtschaftlich verbandelt sind oder was. Mose denkt eigentlich, das ist ein Heimspiel, da geht's locker durch. Aber der sagt, no, ihr setzt nicht einen einzigen Zeh auf mein Land. Und dann muss das Volk Israel einen Umweg gehen. Und dann kommt Ungeduld in ihr Leben. 4. Mose 21, lesen wir mal, was dann passiert. Also den Leuten wurde klar, wir gehen nicht straight auf dem direkten Weg, wir müssen eine Schleife machen. Dass es noch viel mehr Schleifen wurden, naja. 4. Mose 21, Vers 4. Danach brachen die Israeliten vom Berg Hor auf und zogen zunächst wieder nach Süden in Richtung des Schilfmeers, um das Land Edom zu umgehen. Doch unterwegs verloren sie was? Die Geduld. Und sie klagten Gott und ihren Leiter Mose an. Warum habt ihr uns überhaupt aus Ägypten geholt? Damit wir in der Wüste verrecken? Es gibt kein Brot, es gibt kein Wasser. Nur immer dieses armselige Manna, das hängt uns zum Hals raus. Da schickte der Herr ihnen Schlangen, deren Gift wie Feuer brannte. Viele Menschen wurden gebissen und starben. Die Israeliten liefen zu Mose und riefen, wir haben uns schuldig gemacht. Es war falsch, dass wir uns gegen dich und den Herrn aufgelehnt haben. Bitte den Herrn, uns von den Schlangen zu befreien. Da betete Mose für das Volk und der Herr antwortete ihm, mach dir eine Schlange aus Bronze und befestige sie am Ende einer Stange. Dann sagt den Israeliten, jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an einer Stange. Nun musste niemand mehr durch das Gift der Schlangen sterben. Wer gebissen wurde und zu der Schlange schaute, war gerettet. Die Bibel sagt uns, dass auf dem Weg ins verheißene Land das Volk ungeduldig wurde und sie murrten. Und vielleicht machst du gerade in einem Bereich deines Lebens einen Umweg. Aus welchen Gründen auch immer, zieht es sich hin, dass deine finanzielle Situation, von der du gedacht hast, oh, das wird sich jetzt bald schnell regeln, immer noch sitzt du im Schlamassel oder du kämpfst immer noch um deine Gesundheit, da ist Krankheit da, Dinge ziehen sich hin, deine Ehe sollte eigentlich schon längst einen Aufschwung erleben, aber ist alles irgendwie beim Alten gefühlt geblieben, alles ist so schwierig. Die Kinder, für die du betest, laufen Gott aus der Schule, machen irgendwie allen möglichen Blödsinn und du sagst, warum dauert das alles so lange? Und weißt du, ich kenne die Situation ja auch, dass man sich wünscht in manchen Bereichen, es würde schneller gehen. Und Gott sagt uns auch nicht immer, warum es einen Umweg gibt. Es gibt einen, aber das ändert nichts daran, dass das Ziel gleich bleibt, wenn sich der Weg verändert. Was wir nicht zulassen dürfen, ist, dass wir anfangen, Unzufriedenheit, dass wir Raum geben dem Murren, dem Meckern, all dem, was uns nur runterziehen will. Weißt du, wenn du entmutigt bist, ungeduldig wirst, unzufrieden, dann öffnest du eine Tür für die Schlange und sie wird versuchen, weiter diesen Unmut und diesen Ärger zu steigern. Und plötzlich sieht ein Mensch nur noch das Negative, das Schlechte und er vergisst die vielen guten Dinge in seinem Leben. Vielleicht bist du unzufrieden über die Wohnung, in der du bist, über das Auto, das du fährst, über deinen Ehepartner, der älter geworden ist. Es gibt ja so viele Dinge, die man irgendwie angreifen könnte. Und Gott sagt, hey, öffne hier keine Türe der Unzufriedenheit. 1. Korinther 10, Vers 9, da schreibt Paulus, stellt die Güte und Geduld von Christus dem Herrn nicht auf die Probe. Sie taten es damals, wurden von Schlangen gebissen und starben. Lehnt euch nicht gegen Gott auf, indem ihr Vorwürfe macht. Du wirst vielleicht denken, oh, der Schlüssel gegen Unzufriedenheit, den habe ich schon, den weiß ich. Ich möchte ihn trotzdem nennen. Das erste ist, du musst umkehren von dieser Undankbarkeit. Das Volk Israel ging zu Mose und sie haben gesagt, ey, es tut uns leid. Schau mal, sie haben sogar angefangen, das göttliche Manna schlecht zu machen. Hey, wenn wir anfangen, das Essen, das Brot, das von Gott kommt, zu verabscheuen, dann haben wir ein Riesenproblem. Wenn wir das Brot Gottes, das er uns schickt, wenn wir das nicht mehr als nahrhaft empfinden, als gut, als stärken, haben wir ein Riesenproblem. Das müssen wir erkennen. Das Volk Israel erkannte es, kehrte um und sagte, es tut uns leid. Und dann gibt Gott die Anweisung mit dieser Schlange auf dem Stab. Und Jesus, er erklärt das. Johannes Kapitel 3, Vers 14, da ist er im Gespräch mit Nikodemus und er sagt, du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einer Stange aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben hat. Hey, Jesus sagt, dieses Bild der Schlange auf dem Stab, das ist das Bild für mein Leben, das ich am Kreuz gebe. Die Sünde, die ich auf mich nehme. Und jeder, der seinen Blick auf mich richtet, wird erlöst von dieser Unzufriedenheit, von dieser Undankbarkeit, die alles nur schlecht macht und runterzieht. Und Jesus sagt, fixiere deinen Blick wieder auf mich. Und dein Herz wird mit Dankbarkeit und mit Freude gefüllt. Lasst uns anschauen, das vollendete Werk Jesu am Kreuz von Golgatha. Den Sieg, den er errungen hat. Ja, dann werden wir wieder dankbar für die Dinge in unserem Leben. Und sprich Gott dein Vertrauen aus, auch wenn du nicht weißt, worum es sich verzögert. Du schon lange am Beten bist. Sag ihm, und Gott, ich vertraue dir. Du machst keine Fehler. Du bist der Sieger und wirst es immer bleiben in alle Ewigkeit. Ich fasse zusammen. Wir haben gehört, der Teufel wird versuchen, deinen Blick immer auf deine eigenen Vorzüge, auf dein eigenes Wohlbefinden, auf Egoismus zu richten. Um dir damit den Blick zu nehmen, auf andere zu schauen. Und ich möchte dich einladen, dass du ganz neu Jesus aussprichst, aus lauter Dankbarkeit für dein Werk gebe ich mein Leben dir hin. Wir haben eine Fülle, so viele Hunderte von Menschen, die sich ehrenamtlich in diese Gemeinde einbringen. Mein Herz als Pastor ist voller Freude darüber. So viele Menschen. Und wir drücken unseren Dank ja auch immer am Sonntag denjenigen aus, die so hier mithelfen, damit wir so wundervolle Gottesdienste auch miteinander feiern können. Aber heute möchte ich eine Person herausheben, ist die Cecilia. Sie hat heute Beamer-Dienst. Und du sagst, was ist daran besonders? Es lief doch alles optimal. Nun, besonders daran ist, dass sie eigentlich Azubi ist und unser Beamer-Techniker sich krank gemeldet hat, ganz kurzfristig. Wir wünschen dem Johnny von hier aus Gottes Segen und schnelle Heilung und Genesung. Und die Cecilia mit ihren 16 Jahren sitzt hinten und macht das wie ein Profi. Und ich möchte dir sagen, wende deinen Blick weg von dir selbst. Wenn du vielleicht in der Einstellung unterwegs war, oh, bless me, und am Sonntag, ich habe meinen Stuhl und wehe, mein Parkplatz ist besetzt und dies und jenes. Dann fang an, neu dich auszurichten und den anderen zu sehen, deine Gaben, deine Kraft mit einzubringen. Hey, kein Dienst ist wichtiger als der andere. On stage ist nicht wichtiger wie Toilettenputzen, Parkservice, Welcome, Kleingruppen zu leiten, Dream Team, ey, all das, jeder Einzelne ist so wichtig. Diese Gemeinde war und wird immer auf den Schultern von vielen Freiwilligen gebaut sein. Das wird sich nie ändern. Und dann wirst du erleben, du bringst dich mit ein und Ich-Bezogenheit verliert seine Kraft. Oh, das ist so wunderbar. Dann haben wir gelernt, wir hören nicht auf die Lügen des Teufels. Wir gehen mehr in die Wahrheit, in das Wort Gottes. Wir verbringen mehr Zeit darin, wie im Internet. viel mehr Stunden in der Wahrheit Gottes und sie setzt uns frei und sie lässt uns stark werden, auch wenn Lügen über uns ausgesprochen wurden, ihnen in Jesu Namen entgegenzutreten. Hey, wir haben es mit einem besiegten Feind zu tun. Der Teufel ist nicht auf Augenhöhe mit Gott. War er nie, wird er nie sein. Nein, er ist unter den Füßen. Zertreten ist die alte Schlange. Und wir fangen an, mehr und mehr uns bewusst zu machen, die vielen Dinge, für die wir dankbar sein können. Ich möchte dich fragen, wann bist du das letzte Mal entschieden aufgegangen und hast der alten Schlange den Marsch geblasen? Wann bist du das letzte Mal entschieden angegangen gegen all die Lügen des Teufels, wo er dir einflüstern wollte, dass deine Ehe nie wieder in Ordnung kommt? Hey, ich mach dir Mut, steh auf im Glauben, erheb deine Stimme und sag: Satan, hinter mich, mit dir habe ich überhaupt nichts zu tun. Mit deinen Lügen, dass ich nicht wieder gesund werde, mit deinen Lügen, dass ich nichts wert bin, mit deinen Lügen, dass mein Leben keinen Wert hat und ich es zu Ende bringen sollte. Hey, widerstehe in Jesu Namen jeder Lüge, jeder Attacke der alten Schlange. Zertrete es in Jesu Namen. Wir waren ja in Madagaskar, dann hat sich mein linkes Ohr geschlossen. Plopp, nichts mehr gehört. Linke Seite, Hals geschmerzt wie verrückt. Die Corona-Tests waren alle negativ, aber Ohr zu, linke Seite, Hals zu. Dann habe ich so gebetet und nachgedacht. Oh, da kam der Gedanke, vielleicht ist da ein Fluch ausgesprochen worden. Er soll nicht hören, was er eigentlich hören soll. Und er soll nicht reden, was er eigentlich reden sollte. Und dann bin ich in Jesu Namen aufgestanden und habe dem geboten, habe gesagt: Satan, du hast überhaupt kein Recht, den Diener Gottes anzugreifen. Der Teufel hat kein Recht, dein Leben anzugreifen, deine Familie. Ruf es aus, den Schutz Gottes, den Sieg über deinem Haus, über deinem Leben, die Kraft Gottes, die hier ist. Du nimm sie an, hab keine Angst, der Teufel kann dir nichts. Du bist auf der Seite des Siegers. Niemals wird sich daran etwas ändern, ihr Lieben. Komm, lass uns aufstehen. Jesus, wir spüren deine Gegenwart, Heiliger Geist. Du bist so stark heute Morgen hier. Danke, dass du der alten Schlange den Kopf zertreten hast, so wie es angekündigt wurde zu Beginn der Menschheit. Danke, dass du den Fluch aufgelöst hast, dass du die Sünde auf dich genommen hast, damit wir leben können. Jesus, wir ehren dich. Wir lieben dich so sehr. Danke, dass du uns befreit hast von Egoismus. Danke, dass du uns den Blick lenkst auf unseren Nächsten, auf den, der deine Hilfe braucht. Wir ehren dich, Jesus, dass du alle Lügen aufgedeckt hast. Alle Lügen, die zerstören wollten, auch Beziehungen zerstören wollten. Jesus, wir bringen dir das alles. Danke, dass du uns befreist davon. Danke, dass du es getan hast. Und danke, dass du unser Herz jetzt füllst mit Dankbarkeit. Wir wollen das alles nicht als selbstverständlich hinnehmen. Wir danken dir für dein himmlisches Manna. Wir danken dir für diese Kirche. Wir danken dir, dass wir einander haben. Wir danken dir für die Gottesdienste. Wir danken dir so sehr, Jesus. Und Gott sagt dir, du und dein Haus, ihr werdet dem Herrn dienen. Und da, wo es im Moment noch nicht so aussieht, Gott sagt, du und dein Haus, ihr werdet dem Herrn dienen. Ihr werdet mir dienen, sagt Gott. Gott befreit jemand von diesem Selbstmitleid. Ich habe schon so viel gegeben, ich habe schon so viel gedient. Wer hat mir was zurückgegeben? Und Gott nimmt diese Lügen gerade jetzt aus deinem Leben und sagt dir, ich fülle dich mit neuer Kraft und Liebe. Und du wirst erleben, du gibst und du wirst so viel mehr empfangen von mir. So viel mehr werde ich zurückfließen lassen in dein Leben. Alles Harte, die Verbitterung, die da ist, das harte Herz, Jesus sagt, ich mache es weich, wenn du es zulässt. Ich lade dich ein, dir über diese drei Punkte Gedanken zu machen, ins Gespräch mit Gott jetzt zu kommen, dir die Zeit zu nehmen und zu sagen, Gott, wenn es da Egoismus gibt, nimm es aus meinem Leben. Wenn da Lügen da sind, Unzufriedenheit, bring sie jetzt zu Gott. Tu es in einem Gebet. Und es ist so hilfreich, wenn wir die Augen dabei schließen, weil dann kann man sich viel besser konzentrieren. Während wir im Gespräch mit Gott sind, möchte ich Gelegenheit geben, den Menschen, die hier sind, die sagen, oh, ich habe von Gott gehört und von dem Widersacher und mit der alten Schlange will ich auf keinen Fall etwas zu tun haben, aber wenn dieser Gott in meinem Leben eingreifen kann, dann will ich das tun und dann will ich ihm heute ein Signal geben und sagen, Jesus, komm du in mein Leben hinein. Wenn dich das betrifft, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie Ihre Hand dem Himmel entgegenstrecken und ein Signal geben und sagen, Jesus, hier ist mein Leben und ich vertraue es dir heute Morgen an. Nimm die Sünde aus meinem Leben, nimm die Schuld, schenk mir ein neues Leben. Wo immer Menschen sind, strecken Sie gerade Ihre Hand dem Himmel entgegen. Signal, Jesus, du siehst mein Leben. Dankeschön, Dankeschön. Auf der Empore möchte ich schauen. Ja, vielen Dank. Und ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam ein Gebet sprechen, den wir beten, Herr Jesus Christus, ich bringe dir mein Leben. Vergib du mir meine Schuld und Sünde. Ich löse mich von Ich-Bezogenheit. Ich will mit Egoismus nichts zu tun haben. Danke, dass du mir den Nächsten zeigst. Füll du mein Herz, oh Gott. Nimm jede Undankbarkeit heraus. In Jesu Namen.